Einen schönen guten Morgen auch von mir und Gott segne uns diese Zeit, die wir miteinander haben. Ich möchte die heutige Predigt überschreiben mit wachsende Probleme und ein offener Himmel. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Probleme habt. Jeder von uns hat manchmal Probleme, oder? Ob du in Panik gerätst oder ob du so richtig cool, still, ruhig und gelassen wirst, um die Sache echt anzugehen, oder in Schockstarre verfällst, vielleicht auch je nachdem, was es für ein Problem ist. Bei mir war es jahrelang so, dass ich um 11:30 oder was in der Nacht schlafen gegangen bin und um 2:30 wieder aufgewacht bin und dann die Gedanken gekreist haben bis 5:30, 6:00. Ja, dann bin ich nochmal kurz eingeschlafen und sehr bald aufgestanden. Und das hält man dann nicht so lange durch, gell? Ja. In den Kapiteln, die wir bisher in der Apostelgeschichte angeschaut haben, haben wir immer wieder gesehen, dass sich die Christen damals nicht einschüchtern haben lassen, überhaupt nicht einschüchtern haben lassen durch Probleme. Und wir haben immer wieder Gottes wunderbares Eingreifen gesehen. Und trotz dieser Probleme, die immer wieder da waren, ein Stück, gab es eine tiefe existenzielle Einheit unter den Christen. Ja, und ein gewaltiges Wachstum der Gemeinde. In unserem heutigen Text lesen wir von zwei doch ziemlich massiven Problemen, die so noch nicht vorgekommen sind in der Apostelgeschichte. Einerseits gab es Spannungen unter den Gläubigen und das war neu. Und dieses gemeindeinterne Problem konnte, also mich hat es wieder fasziniert, das anzuschauen, wie sie das gelöst haben. Andererseits bekommt die Gemeinde plötzlich massiven Widerstand von der ganzen Stadt. Und auch das war neu. Vorher sind sie immer wieder vor das Gericht gezerrt worden, die Apostel, aber es ist ihnen nicht so viel passiert, weil sie ganz viel Anerkennung und Ansehen hatten in der Stadt. Sie waren vom Volk beliebt. Im Volk beliebt. Und das ändert sich jetzt. Plötzlich bekommen sie von der ganzen Stadt Widerstand. Und eben wie der Thomas schon gesagt hat, das geht so weit, dass der erste Märtyrer ist. Der erste Mensch, der stirbt um seines Glaubens willen. Aber Gott lässt diesen Märtyrer in seiner Todesstunde nicht allein. Gott öffnet den Himmel für ihn. Also was ganz Spannendes. Wir haben es eh schon ein Stück gehört. Und ich habe gedacht, es geht schon wild zu in den Kapiteln 6 und 7, die wir uns anschauen. Und ich werde nur sehr auszugsweise lesen, weil sonst vergeht die ganze Zeit mit Lesen. Und wir verstehen es ja trotzdem, wenn man so schnell liest, ist es sehr schwierig zu verstehen. Ja, Unzufriedenheit in der ganzen Gemeinde. Die Verse 1 bis 3 vielleicht. Genau. 6,1, Kapitel 6, Vers 1. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, erhob sich ein Murren unter den Griechen gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Versorgung übersehen wurden. Für Witwen war das Überleben damals ziemlich schwierig. Es gab keine staatliche Pensionsvorsorge und so weiter. Das war mühsam. Und sie waren besonders auf die Hilfe von außen angewiesen. Und die christliche Gemeinde, diese erste, hat das wirklich super gemacht. Die haben ja Geld hergegeben, ihr Geld hergegeben und damit alle etwas haben. Aber es ist ein Problem entstanden. Da waren offenbar die alteingesessenen jüdischen Jerusalemer Witwen und es gab aber auch zugezogene Leute, ja, wo ein Ehepaar zugezogen ist, der Mann stirbt irgendwann plötzlich, ist diese griechische Witwe, die Griechen sind diese Zugezogenen und die Hebräer sind die, die schon immer quasi in Jerusalem gewohnt haben. Und irgendwie werden die Zugezogenen übersehen bei der Essensverteilung. Ob das Absicht war oder es einfach die griechischen Witwen schlecht in die Gesellschaft eingebunden waren, weiß ich nicht. Aber es entsteht ein Murren. Und ein Murren, eine Unzufriedenheit, das klingt so, nicht so dramatisch. Aber Murren ist keine Kleinigkeit. Johannes 13, 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe zueinander habt. Sein Gebot Jesu, die Liebe, die wir zueinander haben sollen, und die soll sichtbar werden. Und jetzt entsteht ein Murren. Das schwächt die geistliche Kraft der Gemeinde. Die geht verloren. Das ist also eine ernste Situation. Und mich hat es wirklich fasziniert, das habe ich schon gesagt, wie sie das angegangen sind. Die Leitung, die 12 Apostel, das erste ist, das Problem zu erkennen. Das klingt so trivial, gell? Sie sehen, da muss was geschehen. Das ist wichtig. Ihre Einheit, dieses Zeugnis von Gottes Wirken. Wir können ja als Menschen Einheit nicht wirklich machen. Wir können uns nur durch Jesus verbinden lassen. Indem wir auf Jesus schauen, kann diese Einheit entstehen. Die ist verloren gegangen. Das ist keine Kleinigkeit. Aber die Apostel verfallen nicht in Panik. Die Apostel behalten ganz klar den Blick für das Wichtigste. Sie selber wollen im Gebet und in der Wortverkündigung bleiben. Und sie schlagen einen Lösungsweg vor, der Anklang in der Gemeinde findet. Vers 5 heißt: Und die Rede gefiel der ganzen Versammlung gut. Sie fahren nicht einfach drüber. Sie herrschen nicht, aber sie sagen: Schau, da ist es. Das ist die Richtung, das könnte die Richtung sein. Andere soll die Essensverteilung übernehmen. Wie müssen diese Leute sein? Menschen, Vers 3, nach 7 Männern um, die einen guten Ruf haben, voll Heiligen Geistes und Weisheit sind. Ja, Menschen mit einem guten Ruf, das ist klar. Wenn ich irgendwie so einen Job, irgendeinen wähle, wo jeder sich ja denkt, na, wie ist denn der? Das geht nicht gut. Und dass man auch Weisheit braucht, um eben nicht seine Freunde zu bevorzugen und die, die man nicht so mag, umgeht, ist auch klar. Was aber, finde ich, spannend ist, sie müssen voll Heiligen Geistes sein. Irgendwie ist spannend, gell? Das waren ja, natürlich waren die alle aus der Gemeinde, das waren alles Christen, das waren alles Menschen, die den Heiligen Geist hatten, aus denen ausgewählt wurde. Und trotzdem sagt sie, voll Heiligen Geistes. Offensichtlich ist es so, wer an Jesus glaubt, hat den Heiligen Geist, aber wir können den Geist in uns dämpfen. Und wir können auch voll Heiligen Geistes sein. Und es ist spannend, aber nicht für heute. Wie geht es weiter? 7 Männer werden ausgewählt und die Apostel drücken, kommt mir vor, ein ganz großes Vertrauen aus in die Gemeinde. Das waren ja wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau, 5000 oder mehr Leute schon. Es waren nicht so 50 Leute, das waren Tausende. Die Apostel haben das Vertrauen, dass die Geschwister da die 7 Richtigen auswählen. Sie sagen nicht, das müssen wir nachher kontrollieren. Sie sagen, wir stellen uns dazu, wir beten für sie. Ja. Wenn wir die Namen dieser sieben Männer anschauen, dann fällt auf, ich weiß nicht, ob jemand von euch, ja, ein, zwei, ein paar können wahrscheinlich Griechisch, mir wäre es nicht aufgefallen, es sind lauter griechische Namen. Das heißt, es sind offensichtlich sechs Juden aus griechischen Ländern und sogar noch einer, der nicht als Grieche geboren war, sondern Proselyt, also sich zum nicht als Jude geboren war, Entschuldigung, sondern Proselyt, sondern sich eben zum Judentum bekehrt hat. Das heißt, es ist da kein einziger alteingesessener Jerusalemer Jude dabei. Die Jerusalemer verzichten zugunsten der Zugewanderten, um sicherzustellen, dass es da wirklich eine Ausgewogenheit gibt. Ja, die sieben übernehmen ihre Aufgabe und was steht da? Vers 7. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Die Strategie des Teufels, die geistliche Kraft der Gemeinde zu zerstören, indem er das Murren hineinbringt, ist zerstört. Sie wachsen wieder ganz massiv. Ich finde das sehr ermutigend. Wenn wir zum zweiten Problem schauen, dann geht das anders aus. Der Thomas hat das ja auch schon ein bisschen gesagt. Ich habe das überschrieben mit Widerstand aus ganz Jerusalem. Ich habe schon gesagt, bisher waren die Christen in Jerusalem sehr geschätzt worden. Die Leute haben gesehen, wie sich die Haltung dieser Menschen verändert hatte. Eben keiner sagte, dass sein Besitz sein eigenes wäre oder so. Gell? Und ihre Liebe zueinander, ihr ständiges Gott anbeten im Tempel und so weiter, das haben die Leute gesehen und waren begeistert. Und sie hatten große Achtung in Jerusalem. Und das ändert sich ganz plötzlich. Und es kommt so, einer der sieben, der die Essensverteilung für die Essensverteilung gewählt hatte, war Stephanus. Stephanus hatte also eine wichtige Aufgabe unter diesen ersten Christen. Wir würden sagen, in unserem Slang, der mir eigentlich nicht gefällt, er hatte einen wichtigen Dienst. Aber er lasst es nicht dabei. Es hindert ihn nicht, sich an vielen weiteren Stellen einzusetzen. Er war ein besonderer Mann, ein Mann voll Heiligen Geistes und wie wir dann in Vers 8 lesen, auch ein Mann voll Gnade und Kraft. Stephanus aber, voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Da war ich ein bisschen überrascht. Genau. In manchen Übersetzungen steht Gnade und in manchen Übersetzungen habe ich das Wort Glaube gefunden, anstelle von Gnade. Und dann habe ich gefragt, Gnade und Glaube ist nicht dasselbe, oder? Und das hat mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht. So offensichtlich gibt es da unterschiedliche Handschriften. Aber ich denke, man kann sagen, wer wie Stephanus an Jesus glaubt, der lebt in diesem Gnadenbewusstsein. Der lebt in dem Bewusstsein, mir ist vergeben, weil ich an Jesus glaube. Ich bin begnadigt, weil Jesus für mich starb. Stephanus, ein Mann voll Heiligen Geistes, lebt ganz sicher in diesem Gnadenbewusstsein. Und es setzt ganz viele Kräfte frei, oder? Wenn ich wieder sündige und ich habe dieses Gnadenbewusstsein, dann bin ich nicht völlig zerstört. Also meine Sünde ist einfach nur wieder ein Beweis, ich brauche die Gnade. Und ich kann weitergehen und das tun, was Jesus will von mir. Stephanus ist auch voll Heiligen Geistes. Das heißt, er hat nicht nur diese menschliche Kraft, diese Befreiung, Jesus zu dienen, sondern er tut auch Zeichen und Wunder. Aber wie es unter Menschen ist, gell, das löst Widerstand aus. Neben dem Tempel gab es in Jerusalem verschiedene Synagogen. Und da war eine Synagoge der Libertiner. Das waren Juden, die früher einmal Sklaven gewesen waren und die freigelassen worden sind. Also sehr vermutlich nicht die obere Schicht in Jerusalem. Gell? Und da waren auch andere Leute dabei, aus verschiedenen Gruppierungen. Da steht im Kyrene und Alexandria und so weiter. Alexandria in Ägypten, Kyrene, ich glaube in Libyen, im heutigen Libyen und so weiter. Also die da irgendwie sind gemeinsam. Und diese Leute beginnen mit Stephanus zu diskutieren und verlieren immer wieder. Der Stephanus, der hat die besseren, sie können nicht bestehen gegen den. Und so hetzen sie das Volk, die Ältesten und die Schriftgelehrten auf, indem sie Leute anstellen, die Falsches über Stephanus sagen. Und sie schleppen den Stephanus, fangen ihn, schleppen den Stephanus vor die Obersten der Stadt. Die Anklage gegen Stephanus lesen wir in Vers 14. Dieser Stephanus habe gesagt, dass Jesus von Nazareth den Tempel zerstören wird und die Ordnungen Mose ändern wird. Das ist eine Anklage, die geht also tiefer ins Zentrum des Judentums. Kann man nicht mehr angreifen, glaube ich. Der Tempel, der wurde jetzt bereits seit mehr als 45 Jahren renoviert, erweitert. Und wir lesen auch in den Evangelien einmal, wo die Apostel zu Jesus sagen, schau das tolle Haus an. Und das war ihr ganzer Stolz. Und natürlich zusätzlich, es war sozusagen die Wohnung Gottes. Ja, wie sie dachten. Und die Gebote Mose, das war's. Das war's, was einen Juden ausmachte. Eine zentralere und ärgere Anklage war nicht vorstellbar. Sie zehren ihn vor den Hohen Rat und der Hohepriester fragt den Stephanus, stimmt die Anklage? Wie würde es dir gehen in so einer Situation? Du wirst massivst angeklagt. Du weißt, du bist unschuldig, aber du weißt auch, wenn du dich falsch verhältst, ist vorbei mit dir. Vermutlich wären wir in so einer Situation ziemlich unter Stress, oder? Aber wie geht Stephanus? Kapitel 6, Vers 15 steht, und sie alle, die im Hohen Rat saßen, blickten ihn an und sahen sein Angesicht wie das Angesicht eines Engels leuchten. Sie sehen das alle, aber sie kapieren nicht, was da passiert. Viele von euch wissen wahrscheinlich, da gab es schon einmal einen Mann, dessen Angesicht leuchtete, oder? Mose, den Stephanus angeblich angreift. Wenn Mose von Gott kam, dann musste er eine Decke übers Gesicht halten, damit die Leute nicht geblendet wurden. Das konnte Mose nicht machen, das kann Stephanus nicht machen. Es ist dasselbe Zeichen. Aber so weit denken seine Ankläger nicht und Richter nicht. Und jetzt beginnt Stephanus vollkommen unvorbereitet eine Rede, eine ganz lange Rede, ist das ganze, fast das ganze Kapitel 7. Er hat keine Angst, sein Gesicht leuchtet, Er darf vor den höchsten Führern auf Jesus hinweisen. Und ja, ich erspare euch diese ganze Rede im Detail. Ich sage nur ganz kurz, Stephanus erzählt die ganze jüdische Geschichte, angefangen von Abraham. Dass das länger dauert, war damals kein Problem. Heute wäre es wahrscheinlich ein Problem, damals war das üblich. Und es macht klar, dass Stephanus sehr wohl an diese ganze Geschichte Israels glaubt. Sehr wohl glaubt, dass Mose die Gesetze von Gott bekam und so weiter. Er betont allerdings mehrfach, dass die Israeliten die Propheten immer wieder und wieder abgelehnt haben. Zum Beispiel steht in Vers 35, diesen Mose, den sie abgelehnt haben, den sandte Gott als Anführer und Befreier. Wer sich ein bisschen in der Geschichte auskennt, das ist diese Anspielung, Mose ermordet den einen Ägypter und am nächsten Tag sagt ein Israelit, was spürst du dich da auf? So ungefähr. Und Mose flieht. Willst du unser Herr sein? Mose flieht, 40 Jahre in der Wüste, und dann schickt ihn Gott wieder. Puh. Oder Vers 39, unsere Väter aber wollten nicht gehorsam sein. Wenn ich das zusammenfasse, dann denke ich, ist es so, dass Stephanus sagen will, Propheten wurden immer wieder abgelehnt, so wie ihr Jesus abgelehnt habt. Stephanus sagt also indirekt, ja, Mose hat uns die Gebote gegeben, aber wir konnten sie nicht erfüllen. Aber Jesus hat sie erfüllt. Daher müssen wir uns nach Jesus ausrichten. Das heißt, ein volles Ja zu Mose, aber noch wichtiger, ein volles Ja zu Jesus. Die zweite Anklage, dass Jesus gegen den Tempel gewesen wäre, ist dann ab Vers 44 und ist ganz einfach. Stephanus zitiert Jesaja, der von Gott sagt, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Das heißt, es ist ja komplett klar, der Gott, der das Universum geschaffen hat, der passt nicht in ein Haus, wie groß auch immer das noch sein soll. Es kann nicht sein. Wie soll so ein großer Gott in einem irdischen Tempel wohnen? Das ist uns. Und jetzt kommt was, nachdem er beide Anklagepunkte gegen sich so widerlegt hat, dreht Stephanus die Sache um und greift seine Richter an. Dazu braucht es jetzt aber wirklich Mut, oder? Habt ihr schon einmal die Auto fahren, also wenn euch ein Polizist aufhält, gell, und ihr beginnt damit, den zu beschimpfen, das ist nicht gescheit. Und Stephanus, da geht es bei Polizisten geht's um irgendeine Geldstrafe, das ist nicht so tragisch normalerweise, trotzdem ist es nicht gescheit. Und Stephanus, da geht es ums Leben und er greift seine Richter an. Stephanus geht es nicht darum, sein Leben zu schützen, er will Jesus verkündigen. Und so legt er los, ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen und so weiter. Ihr seid die Verräter und Mörder des angekündigten Gerechten, ist gleich des Sohnes Gottes. Ihr habt diesen Jesus umgebracht. Ihr habt das Gesetz empfangen, aber habt es nicht gehalten. Er führt ihnen schonungslos vor Augen, dass sie Gottes Sohn umgebracht haben. In Apostelgeschichte 2 haben wir ganz Ähnliches gelesen. Und dort steht, und es drang ihnen ins Herz. Und sie sagten, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Bah, wir haben Jesus, wir haben den Sohn Gottes umgebracht. Was dummer. Hier ist die Reaktion anders. Sie werden wütend. Und Stephanus? Kriegt er Angst? Nein. Er setzt noch eins drauf. Und er sagt, ich sehe den Himmel offen. Und es geht, und ja, da toben die Leute, stoßen ihn vor das Stadttor und dann fliegen die Steine auf ihn. Und er, irgendwie bleibt er ganz ruhig. Unglaublich, oder? Wie kann man in so einer Todessituation ruhig bleiben? Was er sieht, diesen offenen Himmel, das ist offenbar so begeisternd, dass seine Steinigung in den Hintergrund rückt. Er sieht die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Der Thomas hat schon erwähnt. Ich weiß nicht, warum Jesus steht, aber ich habe meine Vermutungen. Normal heißt es ja sitzend zur Rechten Gottes. Gell? Da sieht Stephanus, dass Jesus steht. Vielleicht ist das so ein Dastehen und Stephanus die Hände entgegenstreckend. Komm, komm. Und der Stephanus ist so begeistert. Dass die Steinigung nicht mehr dramatisch ist oder nicht mehr, die drückt in den Hintergrund. Übrigens steht da nicht Jesus, sondern eben des Menschensohn, ihr könnt es eh lesen. Jesus hat sich oft so bezeichnet, in Daniel 7,13 wird er auch so bezeichnet, es bezeichnet ihn als Retter für alle Nationen. Das heißt, Stephanus sieht Jesus, den Auferstandenen, den sie vor kurzem gekreuzigt haben und begraben haben. Jesus sieht den Auferstandenen im Himmel. Jesus, der für unsere Sünden gestorben ist, und Stephanus sieht ihn im Himmel bei Gott. Mit dieser Geste, komm. Vielleicht sieht er auch die Wundmale, weiß ich nicht, steht nicht da. Und es ist einfach wunderbar, oder? In den Himmel hineinzuschauen. Was bewirkt dieser offene Himmel noch? Stephanus sagt, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Da ist keine Todesangst spürbar. Stephanus hat den Himmel, dort wo er hingeht, gesehen und es ist so wunderbar, dass da ist keine Todesangst mehr. Wissen wir in unserem Herzen, wo wir hingehen, nach dieser Erde? Macht einen Unterschied. Stephanus vertraut sich Jesus an und ist ruhig. Und noch was sagt er, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Stephanus erlebt gerade tiefstes Unrecht, aber der Himmel steht offen. Er kann vergeben. Sogar in dem Zeitpunkt, wo er gerade ermordet wird, kann er vergeben, seinen Mördern. Wenn du so ähnlich bist wie ich, dann hast du manchmal Probleme mit Vergeben. Ich habe manchmal Probleme mit Vergeben. Aber je mehr unsere Herzensaugen etwas von der Herrlichkeit Gottes sehen und Jesus sehen, desto mehr, denke ich, wird Vergebung möglich. Dieser Jesus, der im Himmel ist, sagt auch zu uns, durch mich habt ihr Vergebung. Hast du Vergebung deiner Schuld? Durch mich kommst du in den Himmel. Komm, vergib dem, der dich verletzt hat, der dir Unrecht getan hat. Nachdem Stephanus das gesagt hat, trifft ihn ein weiterer Stein und er stirbt. Man kann sich fragen, Gott, hast du nicht einen Fehler gemacht? So einen Mann voll Heiligen Geistes einfach sterben zu lassen. Wir haben in den Kapiteln vorher immer wieder gesehen, Gott kann eingreifen, Gott hat eingegriffen. Er hat befreit. Aber Stephanus wird nicht befreit, er stirbt. Wir verstehen das oft nicht. Warum muss jemand sterben, der so gewaltige Dinge tut wie Stephanus? Was mich tröstet, der Himmel ist offen. Das heißt, Gott sieht, welches Unrecht da geschieht. Und er könnte eingreifen, aber er tut es nicht. Gott will es ganz offensichtlich so. Oft verstehen wir es nicht, warum, aber Gott hat einen Grund. Ich möchte schließen mit zwei Bemerkungen. Erstens, wenn du nicht vergeben kannst, wenn wir nicht vergeben, ich möchte mich einschließen, wenn wir nicht vergeben können, dann denke ich, soll man auf Jesus schauen, auf seine Herrlichkeit und auf die Vergebung, die er dir und mir immer wieder gewährt. Mir kommen dann oft die Tränen, wenn ich bei mir in meinem Wohnzimmer sitze. Wieder fällt mir ein, ich habe gesündigt. Und wieder vergibt er mir. Dann kommen mir die Tränen über diese Liebe. Nach so einer Begegnung mit Gottes Liebe wird das Vergeben der Dinge, die dir oder mir angetan wurden, viel leichter. Ich denke eigentlich erst möglich. Ich bin ein Begnadeter. Ich möchte diese Gnade weitergeben. Das Zweite, manche Geschehnisse verstehen wir nicht. Warum Stephanus sterben musste oder warum das der Auslöser für eine massive Verfolgung der Christen in Jerusalem war, verstehe ich auch nicht. Über die Verfolgung werden wir dann, gehe davon aus, am nächsten Sonntag hören. Aber eines ist klar, Gott hatte die Situation im Griff. Der Himmel war offen. Stephanus hat sicher auch nicht alles verstanden. Aber er hat gesehen, wie Jesus im Himmel steht und ihn willkommen heißt. Er hat die Liebe Jesu erkannt und so war Frieden in ihm. Auch wenn er gerade ermordet wird, ungerechterweise. Wenn du möchtest, dass Frieden in deinem Herzen ist, dann komm zu Jesus und schau dir die Liebe Jesu an. Ich denke, je mehr wir, und ein Stück weit erlebe ich das auch, muss ich sagen, je mehr wir in der Liebe Gottes ankommen, desto mehr werden wir, so wie Stephanus, diesen inneren Frieden haben, auch wenn es äußerlich wild zugeht. Amen.